Mein Gast in dieser Folge ist genauso alt wie ich. Wir kommen aus derselben Ecke, haben beide für denselben Club gespielt. Das war für den FC Bayern Hof in der A-Jugend Bayernliga. Er war Stammspieler, ich pendelte zwischen dem Platz und der Ersatzbank. Er wurde Profifußballer, ich wurde Profisportreporter. Er kickte unter anderem für Borussia Mönchengladbach und die Spielvereinigung Greuther Fürth. Und nach seiner Profikarriere zog es ihn ins Trainerfach. Dort ist er mittlerweile für die U17 von Borussia Mönchengladbach verantwortlich. Und ich freue mich, dass er diesmal mein Gast ist, Daniel Felgenhauer. Ja, Daniel, ich freue mich, dass du da bist. Ein paar Parallelen haben wir in unserer Laufbahn, beziehen sich auf 3-4 Jahre bei Bayern Hof. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, dann wurdest du Profi und bist nach Fürth gegangen, da hat deine Karriere begonnen und anschließend warst du bei Mönchengladbach. Was ist der Unterschied zwischen Borussia Mönchengladbach Ende der 90er und 2020?
Ja, erstmal hallo Dirk, freue mich dich mal wieder zu sehen, es ist lange her, beziehungsweise zu hören. Ja, über die Kanäle ist es natürlich jetzt schön, dass man auch mal so in Verbindung treten kann und ja, freut mich. Ja, der Unterschied, der Verein hat sich natürlich wahnsinnig entwickelt, ja, ob das infrastrukturell ist oder jetzt auch rein sportlich. Ich wie damals in Gladbach oder zu Gladbach gekommen bin, wir haben noch am altehrwürdigen Bögelberg gespielt. Zwar ein tolles Stadion, aber das hat natürlich mit dem Stadion, die es heute gibt, beziehungsweise mit dem Borussia Park überhaupt nichts mehr zu tun. Und der Verein, der kämpfte damals ums Überleben, war kurz vor der Insolvenz auch gestanden und hat sich natürlich jetzt peu à peu entwickelt. Ich denke, das ist auch ein großer Verdienst von Max Eberl auch, der da ja seit Jahren die Zügel in der Hand hat. Und der Verein hat sich wirklich wirtschaftlich und auch rein sportlich wahnsinnig entwickelt.
Wenn du es beurteilen müsstest und ich frage dich jetzt danach, was würdest du sagen, hat Borussia Mönchengladbach richtig gemacht? Viele andere Vereine würden das auch gerne oder hätten das auch gerne in den letzten 15 bis 20 Jahren so eine Entwicklung hingelegt, wo der Richtungspfeil immer weiter nach oben gezeigt hat. Was glaubst du, hat Borussia Mönchengladbach richtig gemacht?
Ja, ich glaube, dass die Lehren gezogen haben aus der damaligen Misere oder beziehungsweise dieser Problematik. Ich denke, dass der Stadionneubau elementar wichtig war, um einfach auch neue Sponsoren zu generieren und auch da rein wirtschaftlich wieder voranzukommen. Und ich glaube, dass der Max mit seinen Transfers von Beginn an wirklich ein super Händchen hatte. Ich sage jetzt mal Max und sein Team herum und der Herr Schippers, der die Finanzen da im Griff hat. Ich denke, dass die wirklich war, null Risiko gegangen sind, wirklich mit Weitsicht da arbeiten und das zahlt sich halt jetzt peu à peu aus und der Verein bzw. die Mannschaft hat sich ja auch wirklich Stück für Stück immer weiterentwickelt. Ist ja nicht so, dass es mal einen Ausschlag nach oben gegeben hat, dann ging es wieder zurück. So war es ja nicht. Also der Verein ist ja stetig eigentlich bergauf gegangen, hat sich gut entwickelt. Die Transfers, die haben immer gesessen. Und ja, so ist halt der Verein jetzt da, wo er eben ist.
Es wird von vielen auch als Vorbild genommen, ligaweit, hört man immer wieder, dass sehr viel Respekt da ist vor der Leistung von Borussia Mönchengladbach. Ein beliebtes Modell ist ja immer, frühere Spieler einzubinden. Du bist ein Beispiel dafür, dass du im Jugendbereich eingebunden bist. Wer sind noch Kollegen von dir früher, die jetzt auch für den Verein arbeiten?
Ja, das sind schon noch einige da. Natürlich an oberster Stelle der Max, ist klar. Dann haben wir im Scouting-Bereich beziehungsweise rund um die Profiabteilung den Steffen Korell, mit dem ich noch zusammengespielt habe, sowie auch dem Markus Hausweiler, der da im Scouting, im Jugendbereich dabei ist. Und bis letztes Jahr war ja Ari van Lent auch noch unser U23-Trainer. Von daher sind schon viele ältere Spieler oder Spieler, die für Borussia gespielt haben, da in dem Verein eingebunden, was ich auch grundsätzlich gut finde. Wenn man den Verein kennt, wenn man die Struktur von dem Verein kennt und weiß, diese Jungs sind wirklich mal mit Herzblut dabei, dann denke ich, ist das auch schon ein richtiger Weg.
Das hat auch dann mit Verbundenheit zu dem entsprechenden Club zu tun, denke ich, die man dann auch in die Waagschale werfen kann. Warum bist du mit Borussia so stark verbunden? Nicht nur, weil du für die gespielt hast, da muss ja auch noch mehr sein irgendwie. Irgendwie muss ja das Herz brennen.
Ja, ich habe ja leider eigentlich nur 2 Jahre für Borussia gespielt. War jetzt rein sportlich keine einfache Zeit für mich, aber man merkt halt schon, was der Verein für eine Strahlkraft hatte. Auch damals schon, was da für eine Fanbase dahinter steckt und wie schon gesagt, was der Verein eigentlich für die Leute auch bedeutet. Und in den 2 Jahren, die ich da war, habe ich das halt extremst gespürt, auch wenn ich jetzt nicht so wahnsinnig viele Spiele gemacht habe, aber man hat es wirklich, wie schon gesagt, extremst gespürt, was das für ein Verein ist und den man natürlich immer wieder verfolgt oder verfolgt hat. Und dann kommt natürlich noch zu, dass ich mit Max früher sehr viel zusammen war, die Familien immer zusammen waren, wir waren zusammen im Urlaub und da ist eigentlich immer eine Verbundenheit da gewesen, auch im Endeffekt über den Max. Und so hat man das immer wieder verfolgt und bin froh, dass ich jetzt für den Club in der Tätigkeit arbeiten darf.
Zweiter Club, für den du tätig warst, bei anderen Clubs auch, aber wo deine längste Zeit war im Profibereich, war Greuther Fürth. Wenn du zurückguckst auf deine Profikarriere, wie würdest du sie zusammenfassen? Wie bist du damit zufrieden? Was hast du dir mal vorgenommen? Was von dem hast du erreicht? Und wo sagst du, da hätte ich gern noch einen Tacken mehr gehabt vielleicht?
Ja, einen Tacken mehr hätte ich gerne ein paar Bundesligaspiele mehr. Ja. Ich war froh, dass ich die Karriere eingeschlagen habe und mir diesen Traum verwirklichen konnte. Ich habe relativ viele Profispiele gemacht, allerdings nicht so viel in der ersten Liga. Und da hätten es gerne ein paar mehr sein können. Und grundsätzlich bin ich aber, wie schon gesagt, froh, so wie es gelaufen ist. Und es ist ein Privileg, wenn man Fußballprofi sein darf, sein kann. Ich meine, der Weg dahin ist nicht ganz so einfach. Ich habe ihn geschafft und wie schon gesagt, da bin ich eigentlich auch dankbar für.
Das ist richtig und Teil davon habe ich sogar verfolgen können, zumindest den im Jugendbereich und in den ersten 1-2 Jahren Senioren, als du noch bei Bayern Hof in der ersten Mannschaft warst, die ersten 1-2 Jahre, bevor du dann den Sprung geschafft hast. Was würdest du sagen, ist der, ja, neben Talent, das du gehabt hast, definitiv, was glaubst du, war der wichtigste Faktor, um diesen Sprung zu schaffen? Ist es Disziplin? Ist es irgendwie auch Opfer zu bringen, Dinge zu machen, die andere in dem Alter Dinge nicht zu machen, die andere in dem Alter machen? Was glaubst du, ist der wichtigste Faktor, um diesen Sprung zu schaffen?
Ja, da hast du, glaube ich, schon auch 2 angesprochen. Ich denke, man muss Opfer bringen, man muss diszipliniert sein und halt wahnsinnig fleißig. Ich glaube, wenn du diese Attribute hast, dann kannst du schon relativ weit schaffen, neben dem Talent, das du natürlich mitbringen musst. Fleißig sein, wie schon gesagt, und auf Dinge zu verzichten, das gehört halt dann irgendwo auch mit dazu. Aber brauchst auch ein Stück weit ein bisschen Glück vielleicht, dass du auch zum richtigen Zeitpunkt auch vielleicht den richtigen Trainer hast, der dich dann auch mal reinschmeißt. Das hatte ich alles. Aber ich glaube, das Wichtigste für mich war einfach, dass ich immer Gas gegeben habe. Ich hatte mich nie in keinster Phase mich irgendwo hängen lassen. Ich wollte diesen Traum einfach verwirklichen und habe sie dann im Endeffekt auch hinbekommen.
Ab wann hattest du eigentlich für dich selber auch dieses Ziel? Ab welchem Moment hast du dir gesagt, da möchte ich hin?
Ja, es fängt ja im Endeffekt schon mit Kindesbeinen an. Welcher Junge, welches Kind, das Fußball spielt, möchte nicht gerne Fußballprofi werden? Und das Ziel habe ich halt verfolgt. Natürlich, wie schon gesagt, hat man natürlich auch irgendwo dann gemerkt, da ist ein bisschen Talent vielleicht da. Mal gucken, wie weit das reichen wird. Aber dieses Ziel habe ich eigentlich von Kindesbeinen auf schon verfolgt.
Gab es Menschen, die dich zu bestimmten Punkten auch in bestimmter Weise gefördert haben, der ein oder andere Trainer im Jugend- und im Seniorenbereich, die du wirklich hervorheben würdest?
Erstmal denke ich mal, dass mein Vater mich immer in den Arsch getreten hat, wenn ich vielleicht mal ein bisschen bequem geworden bin oder ich gedacht habe, okay, ich bin zufrieden, war ein gutes Spiel, da kam natürlich schon immer mal eine Spritze, was vielleicht hätte besser laufen können oder ich glaube, da war der Antrieb auch schon immer da gewesen. Und ja, im Jugendbereich, damals in Hof, ich denke, dass der Erwin Saalfrank mir viel mitgegeben hat. Herbert Börner damals auch im Jugendbereich. Und meine ersten Schritte im Seniorenfußball hatte ich ja dann unter dem Charlie Zapf gehabt in Hof, der mich dann damit reingeschmissen hatte, zusammen mit dem Herbert Börner. Und ja, so nahm das dann halt im Endeffekt seinen Lauf. War natürlich wichtig, dass die Trainer mir dann auch das Vertrauen gegeben haben, mich da reingeschmissen haben und ich habe es halt dann im Endeffekt versucht, mit Leistung wiederzugeben.
Was ich ganz spannend finde, du bist ja keiner, der aus einem Bundesliga NLZ damals hieß es anders kommt, sondern du bist aus einem Amateurverein und du warst auch immer wieder zwischendrin dann mit Amateurvereinen in Kontakt, als Trainer auch, warst auch Trainer später mal bei Bayern Hof. Was würdest du sagen, ist wirklich der signifikanteste, der wichtigste Unterschied zwischen Profisport und Amateursport?
Ja, das ist natürlich, erstens mal sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen halt ganz anders und im Endeffekt ist es ja so, meistens kommen die Vereine nach oben, die halt einfach wirtschaftlich gut dastehen, ja, die gut wirtschaften und halt die Möglichkeit haben, sich auch im Amateurbereich Spieler vielleicht zu holen, die eine gewisse Qualität haben und da erhöhst du einfach die Wahrscheinlichkeit, dann vielleicht auch mal den Schritt Richtung Profifußball zu gehen. Also ich denke, das A und O ist einfach, sind einfach die wirtschaftlichen Verhältnisse, Mäßigkeiten. Ja, wenn die gegeben sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon größer, nach oben zu kommen. Natürlich gibt es auch immer Ausreißer. Wichtig ist natürlich auch, dass gute Arbeit geleistet wird, dass alle an einen Strang ziehen, dass eine gewisse Philosophie vielleicht auch da ist von demjenigen Trainer beziehungsweise demjenigen Verein. Dann funktioniert das auch. Aber ich denke, wie schon gesagt, wie es halt eigentlich über alles, wo Geld da ist, ist die Wahrscheinlichkeit dann auch größer, dass Erfolg kommt.
Und auch in der Organisation, wenn man das mal vergleicht, sozusagen in der Denkweise, wie ein Verein zwischen Amateur, so ein Halbprofiverein der Regionalliga, früher Bayernliga und Profiklub tickt, lassen sich da Unterschiede beschreiben?
Es ist natürlich schwierig, den umzuswitchen von Amateurfußball zu Profifußball. Ja, im Amateurbereich, wo noch viele Jungs auch arbeiten, tagsüber arbeiten, dann später dann noch aufs Training gehen, das vielleicht 3-4 Mal die Woche, das ist natürlich schon ein wahnsinniger Aufwand. Und da kann es natürlich schon entscheidend sein, dann in diesen Profi-Bereich umzuswitchen. Sprich, dass die Jungs dann auch Vormittag trainieren können, beziehungsweise die doppelte Einheiten haben. Also das ist schon auch mitentscheidend auf jeden Fall. Und ist es natürlich auch wichtig, was will der Verein? Ja? In welche Richtung will der gehen? Will der vielleicht ein ordentlicher Amateurverein sein, der im Amateurbereich oben angesiedelt ist, oder möchte er wirklich die Richtung gehen, Richtung Profifußball? Ne, da müssen natürlich dann die Strukturen passen, da muss ein vernünftiges Konzept da sein, ein vernünftiger Plan, den man dann auch umsetzen kann.
Jetzt gibt es in deiner früheren und meiner jetzigen immer noch Heimat einen Verein, Spielvereinigung Bayreuth. Ich weiß nicht, ob du das verfolgst. Die haben sich im Moment hohe Ziele gesetzt. Die spielen in dieser vierten Klasse Regionalliga, wollen gerne in die dritte Liga hoch. Wie schwierig ist dieser Sprung? Das ist genau diese Schnittstelle. Das ist Amateurbereich in die dritte Liga, Profibereich. Traust du denen das zu? Was müssen die schaffen, damit die diesen Sprung hinkriegen? Nicht nur im Sinne von vielleicht noch 500.000 mehr Umsatz schaffen, sondern auch im Zusammenhang mit anderen Dingen in der Organisation.
Aus der Ferne das zu beurteilen, ist natürlich nicht ganz so einfach. Ich kriege das ja auch immer bloß ein bisschen mit einem Ohr mit, beziehungsweise was man halt liest. Ich weiß gar nicht, ob Bayreuth jetzt schon auf Profitum umgestellt hat. Ich glaube, dass die mit Timo Rost auf jeden Fall einen super Fang gemacht haben als Trainer. Ja, er kommt aus dem Profifußball, er weiß, wie das funktioniert. Aber ich glaube auch, dass dieses Außenrum passt. Ja, dass Sponsoren dort generiert werden. Der Dr. Gruber ist, glaube ich, da mit dabei. Und ich glaube, die machen das da schon mit Ruhe und Verstand und entwickeln sich da peu à peu. Ich habe das mal so ein bisschen verglichen. Eigentlich ist es schade für Bayern Hof, wenn man das so mal so ein bisschen übereinander legt, weil wie ich damals noch in Hof war, hatten wir damals ja durch die Relegation Bayreuth in die Bayernliga befördert, mehr oder weniger, und wir sind mit Hof in der Regionalliga geblieben. Und es ist eigentlich schade, dass dann Bayreuth eigentlich dieses Umswitchen hinbekommen hat, das vielleicht sogar als Chance gesehen hat, da neu zu starten. Und ja, und Bayern Hof hat es ja leider nicht hinbekommen. Und wenn du halt jetzt die zwei Vereine siehst, ja, es ist aus Hofer Sicht schon schade, ja, dass er in Bayreuth an die dritte Liga anklopft und Hof ja da auch Schwierigkeiten jetzt schon in der Bayernliga hat.
Gebe ich dir recht, aber wer weiß, das geht ja alles auf mittlere und lange Frist. Am Ende dreht sich dieses Blatt auch mal wieder. Gerade bei diesen beiden auch Traditionsvereine ist das mal so und mal so über die Jahrzehnte gewesen. Ich würde die Hoffnung nie aufgeben.
Nein, auf gar keinen Fall.
Spannend ist auf jeden Fall, du bist ja jetzt in der Position, wo du vergleichen kannst. Wie war das damals bei dir als 17-, 18-Jähriger und jetzt hast du auch mit der U17 zu tun? Wie ist es jetzt bei denen? Was hat sich da geändert konkret? Was hat damals vielleicht noch gereicht, um diesen Sprung zu schaffen, Leistungssportler, Profisportler zu werden, und was reicht jetzt nicht mehr?
Früher gab es ja diese NLZs gar nicht. Da hast du einfach abliefern müssen, dann bist du gescoutet worden und dann hast du, wenn du Glück hast, hast du halt einen Amateurvertrag bekommen und warst du dann halt dabei. Also war es ja im Endeffekt bei mir. Ich natürlich in der Jugend in Hof habe ich schon immer auch meine Tore gemacht, habe da, glaube ich, immer ganz ordentlich gespielt. Und dann irgendwann wirst du halt dann oder wurdest du für Vereine, die im Profibereich unterwegs waren, warst du halt interessant gewesen. Die haben ja dann damals, bist du halt gescoutet worden als guter Jugendspieler oder als talentierter Spieler. Und dann hast du halt, wie schon gesagt, einen Vertrag bekommen oder halt eben nicht. Heutzutage in dem NLZ ist es ja ganz anders. Die Jungs, es gibt ja ein Internat, wo von ganz deutschlandweit die Jungs da kommen und ins Internat kommen. Es gibt einen Fahrdienst, die Jungs werden von abgeholt von weit her, werden zum Training gebracht, werden nach dem Training wieder nach Hause gefahren. Wir haben 4 bzw. oft 5-mal Training in der Woche. Damals waren es 3-mal Training in der Woche. Also das hat sich natürlich schon wahnsinnig entwickelt. Spieler bekommen ein bisschen Geld, ja, was damals ja auch in der Jugend utopisch war. Also das hat sich schon vieles, vieles getan.
Quantensprung in 20 Jahren ungefähr oder 25 Jahren.
Ja, definitiv.
Was ist dir persönlich wichtig, was du deinen Jungs mitgeben möchtest, unabhängig jetzt davon, was ihr als Verein für eine Philosophie habt, auch spielerisch, da gibt es ja sicherlich auch Vorgaben, die irgendwo umgesetzt werden sollen, aber was ist so für dich wichtig, was du deinen Jungs mitgeben möchtest?
Ganz oben steht Fleiß, ja, Fleiß und Disziplin, so wie es halt im Endeffekt bei mir war, so habe ich das gelernt, so bin ich in den Profifußball gekommen, das hat sich im Endeffekt nicht verändert. Wenn die Jungs fleißig sind, wenn sie diszipliniert sind, wenn sie zuhören, wenn sie versuchen, die Sachen auch umzusetzen, ne, dann kann der Weg schon der richtige sein, auch wenn man vielleicht mal ein bisschen weniger Talent hat. Aber ich sage, wenn ein Spieler vielleicht ein bisschen weniger Talent hat, aber dafür den richtigen Charakter, dann kann er genauso weit kommen wie ein talentierter Spieler, der vielleicht ja nicht ganz so fleißig oder nicht so wahnsinnig diszipliniert ist. Also das macht mir dann keinen Unterschied. Wir haben ja auch Jungs drin, die ein wahnsinniges Talent haben, aber denen du im Endeffekt ab und zu mal in den Arsch treten musst. Ja, das ist einfach so. Und dann hast du aber andere Jungs, die vielleicht nicht so talentiert sind, aber denen musst du nichts sagen. Die machen und tun und versuchen halt auf diesem Wege da ihren Traum zu verwirklichen. Wo es dann hingeht, das steht in den Sternen. Ja, wir bilden ja im Endeffekt nicht nur für Borussia Mönchengladbach aus. Natürlich ist es unser Ansinnen, dass am besten immer oben bei uns einer ankommt, aber viele Jungs siehst du halt dann irgendwann mal in der dritten Liga oder in der zweiten Liga wieder, was im Endeffekt für die Jugendtrainer auch schön ist.
Manchmal, weiß ich arbeite auch für den Club, weiß ich auch, geht es nicht nur darum, wie du, jetzt ist kurz das Bild weg, aber jetzt ist es wieder da, ja. Wie du am Ende nach 90 Minuten welches Ergebnis du nach Hause bringst, sondern es geht auch um andere Dinge eben, die gesehen werden sollen, vom Trainerteam nach einem Spiel. Was ist da bei euch wichtig, bei Borussia Mönchengladbach? Auf was achtet ihr neben dem Ergebnis?
Wie sich die Jungs präsentieren, ja, ob sie die Sachen, die wir vorgeben, ob sie die auch umsetzen, diesen Plan, den wir ihnen mitgeben. Ja, wir bereiten uns ja auch gezielt dann auf die Spiele vor und das wollen wir dann schon sehen. Jetzt im Konkreten vielleicht, wenn wir... Wie wollen wir ein Spiel eröffnen? Wie wollen wir gegen den Ball arbeiten? Wie wollen wir mit dem Ball spielen? Das sind alles Sachen, die Jungs mitbekommen und das wollen wir im Endeffekt sehen. Wenn es dann im Spiel vielleicht der Gegner mal besser macht oder dann ist es halt so. Aber auch das ist eine Geschichte, wo wir dann Wert drauf legen. Ja, wie reagiert die Mannschaft mal auf gewisse Situationen? Ja, wenn der Gegner vielleicht anders spielt als gedacht, das kommt ja auch alles vor. Also das wollen wir schon sehen.
Geht nicht nur um den Tabellenplatz und das Ergebnis. Gibt es ja auch immer wieder so Diskussionen, Nein. Dass man diesen Faktor ein bisschen rausnimmt, dass man ein Ligensystem auch schafft unter den NLZs im Profibereich, wo dieser, ja, wo man sagt, das Ergebnis ist untergeordnet, damit man eben andere Sachen einstudieren kann.
Das ist schon auf der einen Seite richtig. Natürlich, es im Endeffekt geht es um Ausbildung. Ja, aber zur Ausbildung gehört halt auch Ergebnisse, gehören halt auch Ergebnisse dazu. Ja, da müssen die Jungs halt sich auch dran gewöhnen. Im Endeffekt ist es ein Ergebnissport. Der DFB will ja jetzt, glaube ich, auch dann die kompletten Ligen im Jugendbereich umstrukturieren, wo es so eine Art Turniere wohl auch gibt. Ob das dann im Endeffekt der richtige Weg ist, das weiß ich nicht, weil wie schon gesagt, für mich ist es wichtig, dass die Jungs konkret auf ein Spiel vorbereitet werden und sie müssen einfach auch mit den Ergebnissen bzw. mit dem Ergebnisdruck umgehen können, weil das müssen sie im Endeffekt später auch und dafür bilden wir halt im Endeffekt da aus.
Wie bist du persönlich immer mit diesem Ergebnisdruck, auch mit diesem von Woche zu Woche, ja? Dass am Ende entscheidet der Samstag oder der Sonntag, wie deine nächste Woche verläuft, ob sie besser gelaunt oder schlechter gelaunt verläuft, ist ja doch recht kurzfristig. Und wie hast du schon, Fußball ist Ergebnissport. Wie bist du persönlich damit umgegangen? Es gibt ja intern die eine Seite, wie ein Trainer, Mitspieler reagieren, aber auch, wie das Umfeld reagiert, wie die Presse reagiert. Wie war das für dich in dieser Zeit als Trainer und als Spieler?
Man lernt schon damit umzugehen, wenn es vielleicht auch mal negativ läuft. Man muss auch ein bisschen was abkönnen, das ist ja auch klar. Ne? Also es gibt ja nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, es gibt halt auch mal Gegenwind und den muss man einfach abkönnen. Ja, bei mir war das so, ich habe eigentlich immer Kraft daraus gezogen, wenn es mal Gegenwind gab. Natürlich beschäftigt das einen, das ist klar. Ja, wenn vielleicht mal was Negatives geschrieben oder gesprochen wird, ne? Das lässt einen nicht so kalt, aber ich war halt immer so, dass ich dann versucht habe, auf dem Platz da die Antwort zu geben.
In meiner Arbeit gibt es zumindest für mich schon den Ansatz, es irgendwie Beiträge, Interviews so zu machen, dass sie irgendwie jedem gefallen. Gibt es das im Fußball auch, dass man sagt, ich möchte so spielen, dass irgendwie alle Zuschauer zufrieden sind? Oder zählt für dich nur als Spieler, dass der Trainer zufrieden ist, respektive jetzt als Trainer, dass du mit deinem Ergebnis zufrieden bist?
Ja, am besten ist es, wenn die Jungs gut Fußball spielen und das Ergebnis passt. Das ist ja klar. Ne? Aber wichtig ist einfach, dass man einen Plan hat, ja, den die Mannschaft umsetzt, dass man Struktur hat in dem Spiel und dass es einfach kein Hurra-Fußball ist. Ne? Und ich denke, dass man damit auch am weitesten kommt, weil man einfach weiß, wie schon gesagt, wie arbeitet man gegen den Ball, wie spielt man mit dem Ball. Und wenn man da einen klaren Plan hat, dann kommen die Ergebnisse automatisch. Natürlich muss der physische Bereich dann auch irgendwo stimmen, ist klar, ne? Das geht alles einher. Und wie schon, wenn es dann natürlich noch gut aussieht, umso besser.
Du hast schon ein bisschen was probiert. Du warst quasi als junger Trainer bei Bayern Hof, da hast du dieses Relegationsspiel angesprochen gegen Bayreuth. Da warst du, war deine erste Erfahrung als Trainer. Dann warst du Co-Trainer bei Duisburg, bei Gino Lettieri. Dann hast du jetzt Jugendbereich trainiert. Was hast du da für dich rauskristallisiert? Was ist für dich der vielleicht interessanteste Bereich? Die Jugendarbeit, doch irgendwie mit einem Seniorenteam verantwortlich zu arbeiten. Was war für dich irgendwie das Spannendste?
Das ist schwierig zu sagen. In Hof war es keine einfache Situation, weil wie ich damals Trainer geworden bin, beziehungsweise Trainer war, wir sind aus der Relegation konnten uns nicht vernünftig vorbereiten, sprich auch, was holst du für Spieler dazu? Von daher war es nicht ganz so einfach. Aber es hat eigentlich aus meiner Sicht, war die Situation damals okay gewesen. Ja, und ich denke, dass wir nicht ganz so viel falsch gemacht haben, ne, für die Situation, in der wir waren. In Duisburg war natürlich auch eine super Zeit, weil wir damals auch aufgestiegen sind von der dritten in die zweite Liga. Ja, es hat richtig Spaß gemacht und im Jugendbereich ist es halt noch was ganz anderes, wenn du eigentlich in Richtung Ausbildung gehst. Ja, wenn die Ergebnisse jetzt, sage ich mal, nicht an allererster Stelle stehen, sondern du siehst halt im Jugendbereich, bei den Jungs siehst du einfach am meisten die Entwicklung. Ne, was im Seniorenfußball jetzt nicht so der Fall ist, da muss ich die Mannschaft als solches entwickeln und im Jugendbereich entwickeln sich halt die Spieler auch noch im Einzelnen und das ist schon auch sehr spannend.
Bin ich mal gespannt, wo es dich noch hintreibt, was noch so passiert, ob du im Jugendbereich bleibst. Aber ja, manchmal kommen ja Dinge auch so auf einen zu und Anfragen, Herausforderungen. Und man kann dann in dem Moment spontan entscheiden, mache ich es nicht. Wir müssen noch ein bisschen über Tagesaktualität und eure Profis reden. Gegen Inter Mailand jetzt ganz knapp verloren. Wir hätten schon einen Riesenschritt machen können in die K.O.-Phase. jetzt haben sie trotzdem die Chance, ausgerechnet bei Real Madrid aus eigener Kraft da reinzukommen. Hast du das Spiel gegen Inter, diese knappe Niederlage mit 1-2 umstrittenen Toren? Es ging im einen Fall ging es sozusagen um Foul vorher, im anderen, dass der Torhüter von Inter irgendwie zugestellt wurde, angeblich. Also es waren ja ein paar umstrittene Sachen dabei. Hast du das mitbekommen live? Also sprich vom Fernseher, weil in die Stadien darf man ja gerade nicht, auch nicht, glaube ich, wenn man im Umfeld ist. Also da dürfen ja wirklich nur wenige Leute rein, die wirklich im direkten Umfeld der Profimannschaft sind. Und was glaubst du, können die Jungs in Madrid packen?
Ja, ich hoffe halt nicht, dass jetzt der späte Ausgleich in Madrid beziehungsweise zu Hause gegen Madrid oder in Mailand, dass der halt jetzt nicht dann noch wehtut. Grundsätzlich ist es so, wenn man die Gruppe vorher gesehen hat, dann hat man gesagt, okay, wenn sie die Europa League hinbekommen, also sprich Platz 3, dann wäre das schon Erfolg. Jetzt stehst du halt so kurz davor, wirklich war ins Achtelfinale zu kommen. Das wäre natürlich für den Verein sensationell und du hast natürlich jetzt schon auch einen gewissen Druck, ja, in Madrid liefern zu müssen. Wenn du ein Quäntchen Glück auch gehabt hättest, dann wärst du vielleicht jetzt schon durch. So hast du natürlich jetzt ein Riesenbrett vor der Brust, weil ich glaube, es ist nicht ganz so einfach in Madrid. Und ja, das Spiel gestern, ich habe die Zusammenfassung gesehen, ist natürlich nicht ganz so einfach, vielleicht auch mal Lukaku zu stoppen. Aber ich denke, grundsätzlich so in dieser Gruppe mitzuschwimmen und jetzt am letzten Spiel dann noch die Möglichkeit zu haben, dann wirklich war in die K.O.-Phase zu kommen, spricht auch schon wieder für eine Entwicklung in der Mannschaft, in dem Verein.
Christoph Kramer hat gesagt, unser Plan war es, bis zum Schluss in der eigenen Hand zu haben, in die K.O.-Phase zu kommen. Und das ist der Fall. Insofern bis jetzt zumindest Mission accomplished. Und Madrid ist jetzt auch nicht mehr das, was es vor 2 oder 3 Jahren mal war. Also ich denke, ich kann es neutral sagen als Außenstehender. Ich glaube, ihr habt eine ganz gute Chance. Aber klar, so 50-50-Spiel kommende Woche im dann leider leeren Bernabeu. Aber das macht die Sache ja vielleicht etwas leichter.
Ich denke mal, es ist ja im Endeffekt wie ein kleines Finale auch für Madrid. Und man weiß aus der Vergangenheit, wie eklig es ist, dann gegen diese Mannschaft zu spielen. Aber ich glaube, dass unsere Jungs da wirklich mit breiter Brust hinfahren können. Und wie du sagst, der Christoph hat gesagt, wenn es im letzten Spiel dann noch die Möglichkeit besteht, da wirklich aber weiterzukommen, dann haben sie bis jetzt ja vieles richtig gemacht und vielleicht kriegen sie das jetzt auch noch hin. Wäre eine super Geschichte.
Ich drücke die Daumen, dass ihr das schafft, also dass Borussia Mönchengladbach das schafft. Ich habe noch eine Frage. Kein Talk ohne Corona in diesem Jahr. Ihr seid in Mönchengladbach so nah an diesem allerersten Hotspot, an Heinsberg dran. Das ist, glaube ich, der Nachbarkreis oder Nachbarort. Wie gehst du mit dieser Pandemie um, jetzt weniger sicherlich sportlich, ihr habt eure Regeln da, an die ihr euch halten müsst, sicherlich auch teilweise kein Trainings-, kein Spielbetrieb, aber ja. Wie gehst du persönlich damit um, hast du vor dieser Erkrankung Angst, Respekt, wie ist das für dich?
Respekt hat man schon, ich meine, Angst habe ich jetzt keine vor, natürlich schütze ich mich oder wir schützen uns natürlich so gut, wie es auch geht. Und man muss halt einfach das Beste daraus machen. Natürlich, es begleitet einen jetzt schon fast das ganze Jahr und es gibt eigentlich nichts anderes in dieser Zeit wie diese Corona-Pandemie. Ich hoffe natürlich, dass jetzt da mit den Impfstoffen, die jetzt kommen, dass das dann langsam sich abschwächt. Aber wie schon gesagt, es ist nicht einfach, man kann wenig rausgehen, man muss es aber akzeptieren, man muss sich schützen. Im Endeffekt muss man auch seine Mitmenschen schützen. Das tue ich und was anderes bleibt ja im Endeffekt auch gar nicht über. Man muss es einfach akzeptieren, so wie es ist und wir müssen das Beste daraus machen.
Der Impfstoff macht schon ein gewisses Licht am Ende dieses bisher zumindest schon sehr langen Tunnels. Und also ich sehe dieses Licht auch und ich hoffe, es kommt auch so. Und in dem Sinne würde ich sagen, bleib gesund auf jeden Fall. Und ich danke dir für deine Zeit, für das Interview. War total spannend. Ich würde mich freuen, wenn wir einfach in Kontakt bleiben und das irgendwann mal wieder, vielleicht nach 20 Jahren, mal wieder nachholen. Ja, oder wie hast du gesagt, in Frankfurt. Ja, du sitzt gerade in Mönchengladbach, ich in Bayreuth. Ja. Dann können wir uns in Frankfurt treffen, bringe ich halt eine Kamera mit. Ich sage schönen Dank. Grüße an alle da oben, die mich nicht kennen. Und viel Erfolg noch. Was steht noch an bei euch bis Weihnachten? Jetzt, was ist für deine Mannschaft noch dabei?
Ja, wir sind ja aus dem Spielbetrieb raus. Wir können nur, beziehungsweise glücklicherweise können wir wenigstens trainieren und wir ziehen jetzt noch bis 18. Dezember durch, haben im Endeffekt jeden Tag Training, Wochenende sind dann frei. Ja, so können wir die Jungs ein bisschen Bewegung halten und es ist auch schon wichtig für uns, da auch jetzt nicht in der Zeit zu Hause zu sitzen. Wir können zumindest auf dem Platz, können mit den Jungs was tun, auch wenn wir jetzt nicht ins Büro können, zumindest stehen wir auf dem Platz und können das tun, was uns Spaß macht.
Das wünsche ich euch. Viel Spaß. Und wie gesagt, bleibt du gesund, bleibt alle gesund und schöne Weihnachten.
Bis die Tage. Alles klar, Dirk, wünsche ich dir auch und den Zuhörern, Zuschauern dann auch alles Gute und bleibt gesund.
Danke dir. Ciao.
Alles klar. Servus. Ciao.